Desired, der Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zum Desired Podcast. Ich bin Nina und heute sprechen wir über ein Thema, über das wir bisher in diesem Podcast noch nicht gesprochen haben. Es geht nämlich um das Thema Sterben. Ja, wir werden alle mal sterben, aber trotzdem setzen wir uns, ganz ehrlich gesagt, mit diesem Thema selber nicht so gerne oft auseinander, weil, ja, warum eigentlich? Darüber will ich heute sprechen und zwar mit einer Expertin auf diesem Gebiet, nämlich mit Johanna Klug. Johanna Klug ist gerade mal 28 Jahre alt, ist aber schon ausgebildete Sterbe- und Trauerbegleiterin. Sie hat langjährige Erfahrungen gemacht im Hospiz- und Palliativbereich und kürzlich auch ein Buch veröffentlicht mit dem Titel Mehr vom Leben, wie mich die Begleitung Sterbender verändert. Sie schreibt darin, dass die Sterbebegleitung ihr tatsächlich mehr Lebensfreude gegeben hat und will auch dazu aufrufen, dass wir uns mehr mit dem Thema auseinandersetzen. Ja, und warum das genau so ist und sie diese Ansichtsweisen hat, das werdet ihr gleich erfahren. Ja, hallo Johanna, schön, dass du die Zeit für unseren Podcast gefunden hast.
Sehr gerne.
Ja, du bist ja ausgebildete Sterbe- und Trauerbegleiterin und machst das ja auch schon seit einigen Jahren. Für viele, die deine Geschichte jetzt noch nicht so kennen, was war denn dein erster Berührungspunkt mit dem Thema?
Boah, also ich glaube, wenn ich so richtig weit zurückdenke, dann war das, als ich 6 Jahre alt war, so der Tod meines Opas. Und das war damals so ein riesiges, wie sagt man denn, ein riesiger Trubel eigentlich. Und ich weiß noch, dass ich und meine Schwestern da sehr außen vor gelassen wurden. Und einfach, glaube ich, auch als Schutzmechanismus und wir gar nicht so viel mitbekommen haben, der war dann auf einmal weg. Und das war so, ja, okay, keine Ahnung, wo ist er denn hin? Das weiß ich gar nicht mehr so, aber es war auf jeden Fall dieses komische Gefühl, dass ein Mensch auf einmal nicht mehr da ist. Aber mit 6 Jahren kann man das ja noch gar nicht so ganz irgendwie begreifen. Und ich glaube, so der richtig krasse erste Berührungspunkt mit dem Thema Tod kam dann, als ich im Altenheim angefangen habe zu arbeiten mit 16. Und da, glaube ich, auch einfach schon sehr in der Sterbebegleitung irgendwie aktiv war, ohne es selber zu wissen. Ja, und mich da um die Menschen dort gekümmert habe und ja, natürlich auch miterlebt habe, wenn dann jemand auch gestorben ist.
Die meisten würden ja da wahrscheinlich eher denken, puh, das ist schon eher so ein ganz schön schweres Thema. Das ist jetzt vielleicht nichts, mit dem ich mich jetzt täglich in meinem Alltag auch beschäftigen will. Bei dir hat das ja aber anscheinend eher so eine Neugierde geweckt und so den Drang, da noch mehr aktiv zu werden. Du hast ja dann schon auch sehr früh angefangen, ehrenamtlich dann in der Sterbebegleitung zu arbeiten. Wie kam da diese, ja, ich würde sagen Lust, ich weiß nicht, ob das der falsche Ausdruck ist oder das Interesse dafür?
Ich glaube, wir sind dann alle immer so ultra gehemmt zu sagen, so, oh, das ist irgendwie deine Leidenschaft oder ne, viel Spaß oder so im Hospiz, wo mich meine Mitbewohnerin dann auch gefragt hat, so, kann man das so sagen? Aber ich denke mir so, ja, boah, warum nicht? Also ich gehe halt gerne auch ins Hospiz, ich gehe gerne auf die Palli und ja, wir verbinden halt mit solchen Themen immer so eine Schwere, ne? Und eigentlich ist es ja total normal. Jeder muss ja irgendwann sterben. Das ist ja so einfach die Gewissheit unseres Lebens. Und am liebsten schieben wir es dann trotzdem irgendwie so aus unserem Leben, aus unserem Alltag komplett raus. Und ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich damals gar nicht wirklich wusste, so was ist denn Palliativmedizin und Hospizarbeit, sondern ich hatte so einen Geistesblitz irgendwie in meinem ersten Auslandssemester in den Niederlanden, wo ich mir gedacht habe, so irgendwie will ich das unbedingt machen, sterbende Menschen begleiten. Und ich wusste auch gar nicht, woher dieser Gedanke so kam, der war auf einmal so da und der hat sich so unglaublich richtig einfach angefühlt. Und dann habe ich so ein bisschen recherchiert, weil ich eigentlich voll gerne das im Ausland auch gemacht hätte, aber jede Institution hat mir zu verstehen gegeben, so du bist halt nicht medizinisch ausgebildet oder ja, wir bieten das gar nicht an. Also du kannst in einem Kinderheim arbeiten oder so. Und das ist natürlich auch eine ganz wertvolle Arbeit, aber das wollte ich irgendwie nicht machen. Und dann bin ich eben durch einen glücklichen Zufall, auch dadurch, dass ich nicht aufgehört habe, darüber zu reden, hat meine Mama dann eben gesagt, ja, frag doch mal unsere Nachbarin, die ist ja auch Seelsorgerin auf der Palliativstation. Und die hat mich dann ja so da reingebracht. Und ich glaube, es war auch diese Vorerfahrung im Altenheim, die dann auch die Pflegekräfte irgendwie ja mit guten Mutes irgendwie so vom Gefühl her gesagt haben, ja, okay, dann machen wir das jetzt. Das war jetzt irgendwie ein verschwurbelter Satz irgendwie. Aber genau, da haben die Pflegekräfte einfach gesagt, ja, okay, gut, die ist jetzt irgendwie erst 20, hat noch gar keine irgendwie Ausbildung oder überhaupt irgendwelche Kenntnisse, sage ich mal, in diesem palliativmedizinischen Bereich. Und normalerweise braucht es ja wirklich ganz krass viele Weiterbildungen auch. Und ja, aber es war irgendwie mein großes Glück, dass ich halt schon im Altenheim gearbeitet hatte und die einfach gesagt haben, ja, dann gucken wir einfach mal.
Okay, also das war schon eher ein Sonderfall, dass du schon mit Anfang 20 da in dem Bereich gearbeitet hast.
Ja, also das, ich weiß auch nicht, sind auf der Palli in Würzburg, wo ich auch angefangen habe, da waren auch schon Ehrenamtliche vom Hospizverein und so, aber ich bin denen auch irgendwie nie begegnet. Das war dann auch immer, wenn ich kam, also das ist bei den anderen ja bestimmt auch so gewesen, aber jeder hat sich dann so voll gefreut und hat dann immer gleich gefragt, und was gibt's heute? Weil ich bin dann halt irgendwie oft gekommen, habe irgendwas mitgebracht oder Waffeln gebacken oder wir haben im Sommer Bratwürstchen auf der Terrasse gegrillt oder Eiskaffee habe ich dann ausgeschenkt und so. Und das waren halt immer auch so diese Aufhänger, um in ein Gespräch zu kommen und nicht nur so, okay, ich komme jetzt her und ich halte jetzt ihre Hand oder ich sitze jetzt an ihrem Bett oder so, sondern ich wollte auch immer irgendwie diese schönen, auch ganz alltäglichen Momente wieder zurückbringen oder auch einfach nur einen Obstsalat zu machen. Das ist für uns so normal und für die Menschen dort, ja, könnte es ja auch immer wieder irgendwie so gedanklich das letzte Mal sein. Das hat dann irgendwie eine ganz besondere Wirkung.
Ja. Ich finde es ja auch, also ich muss sagen, ich habe größten Respekt für allen Menschen, die in dem Bereich arbeiten, was ich auch besonders bewundernswert bei dir finde, dass du das ja auch am Anfang dann erstmal ehrenamtlich gemacht hast. Also das heißt ja einfach in deiner Freizeit unentgeltlich neben deinem Studium noch. Das ist ja auch etwas, so viele Leute finden das sicherlich gut und ehrenwert und toll und sagen vielleicht auch, ach ja, eigentlich müsste ich sowas auch mal machen, aber ja, machen es dann irgendwie doch nie. Ich habe ehrlich gesagt auch noch nie ehrenamtlich gearbeitet.
Ja, ich glaube, das ist genau der Punkt. Ja, voll. Dass dann auch jeder immer sagt so, boah, ich könnte das nicht. Und ich denke mir so, ja, aber ihr habt es doch noch gar nicht ausprobiert. So, wie könnt ihr sowas sagen? Ja, genau. Und ich weiß nicht, wo dann manchmal auch die Hürde liegt. Manche sagen ja auch, oh, ein Ehrenamt leisten zu können, ist auch ein Luxus. Und ich muss aber auch sagen, so, ich habe auch immer nebenbei noch gejobbt. Also ich habe immer noch gearbeitet, um mich finanzieren zu können, neben dem Studium, neben dem Ehrenamt. Und ich habe das auch hinbekommen, einfach weil es mir sehr wichtig war. Ich glaube, es geht einfach darum, auch zu priorisieren und sich die Zeit, die man hat, entsprechend einzuteilen. Und ich mache tatsächlich auch die Sterbebegleitung nach wie vor noch ehrenamtlich. Also ich verdiene damit kein Geld, weil ich mir auch immer noch denke, also ich werde das ja manchmal gefragt, aber ich denke mir so, was soll ich denn da nehmen? Also egal an was für einen Betrag ich denke, erscheint der mir irgendwie unpassend. Also ich will auch kein Geld dafür, weil ich glaube ich auch so ein bisschen Angst davor habe, diese Leidenschaft und das Interesse irgendwie vielleicht zu verlieren, wenn da auf einmal so ein materieller Anspruch dahinter steht. Und das möchte ich nicht.
Ja, vielleicht muss man auch irgendwie umdenken und es weniger als zusätzliche Arbeit zu seiner eigentlichen Lohnarbeit sehen, sondern es eben als ja, etwas ganz anderes, also vielleicht auch nicht als Hobby, aber ja, etwas eher Sinnstiftendes wahrscheinlich ansehen.
Das ist ein schönes Wort, ja, sinnstiftend.
Du hast jetzt gerade schon häufig das Wort Palli in den Mund genommen, das steht ja für Palliativstation. Viele Menschen haben ja, glaube ich, damit noch gar keine Berührungspunkte gehabt und können sich nur ungefähr was darunter vorstellen. Kannst du noch mal so grob für alle erklären, was das genau ist und ob das irgendwie Teil jedes Krankenhauses ist oder wie man sich das genau vorstellen kann.
Ja, ich glaube, ich sage das einfach schon so aus Routine irgendwie viel zu oft und denke dann gar nicht mehr darüber nach, dass der Begriff Palliativstation oder Palliativcare noch gar nicht so verbreitet ist. Und ich weiß nicht, ich merke das so in den Kreisen, in denen ich mich bewege, immer so meiner Todesbubble, da kennt das natürlich jeder. Und die sagen dann nochmal alle, nee, Palliativmedizin, natürlich ist das jedem und jeder ein Begriff so, aber das ist es irgendwie immer noch nicht. Also das Wort kommt aus dem Lateinischen und bedeutet eigentlich mit einem Mantel umhüllen. Und ich finde, das trifft es auch irgendwie ganz gut, weil die Palliativmedizin einen sehr ganzheitlichen, multidisziplinären Ansatz vertritt. Das bedeutet, dass Menschen dort arbeiten, helfen, sich engagieren aus den unterschiedlichsten Bereichen. Also man hat dann natürlich die PalliativmedizinerInnen und die Pflegekräfte, aber natürlich auch Ehrenamtliche, so wie mich oder Menschen, die aus der Atem-, Kunst-, Musiktherapie kommen und da eben auch ja diese ganzheitlichen Bedürfnisse der Menschen oder der PatientInnen eben nachgehen. Und das sind ja eben nicht nur die körperlichen, sondern halt auch ja, psychisch oder spirituelle. Und was ich aber dabei nochmal ganz wichtig finde, ist, dass auch die Zugehörigen eingeschlossen werden. Also Familie, Bekannte, FreundInnen, die haben da auch einen Platz. Ich habe das auf der Palli ganz oft erlebt, eben, dass dann auch so diese Zwischentür- und Angelgespräche ganz oft stattgefunden haben zwischen den Zugehörigen und Pflegekräften oder auch zwischen mir und also den Ehrenamtlichen dann halt. Und genau, weil es ja einfach nicht nur der Patient oder die Patientin ist, um die es dann in dem Moment geht, wenn jemand sterbend ist, sondern die Zugehörigen betrifft das ja natürlich auch gleichermaßen. Und deswegen ist das so wichtig. Und genau, eine Palliativstation ist auch normalerweise an ein Krankenhaus angegliedert, mit ungefähr so 10 Betten. Die Verweildauer ist, glaube ich, ungefähr so 10 bis 14 Tage Maximum. Und dann werden die Menschen entweder weiter ins Hospiz gebracht oder gehen nochmal nach Hause oder versterben dort. Aber das ist auch so das Ding, dass die Palliativstation keine reine Sterbestation ist, sondern dass oft auch die Menschen sich dort auch einfach noch mal so gut erholen können von all dem Stress, von all den Chemotherapien oder so, dass die wirklich sich teilweise noch mal richtig stabilisieren. Also nicht unbedingt gesund werden, weil die Palliativmedizin auch nicht den kurativen Ansatz vertritt, also den heilenden, sondern eben einen begleitenden palliativmedizinischen. Aber oft stabilisieren sich die Menschen da noch mal und damit rechnet man oft gar nicht. Ja, ich hoffe, das war jetzt nicht zu ausschweifend.
Nee, aber ist das so, dass jeder in Deutschland auch die Möglichkeit hat, so palliativ begleitet zu werden, oder herrscht da auch irgendwie ein Mangel, wie ja in vielen anderen Bereichen auch?
Boah, also das ist wirklich, es ist einfach hochkomplex. Also ich meine, klar, dadurch, dass es auf einer Palliativstation nur 10 Betten gibt und auch die Wartelisten für ein Hospiz, also was als eigenständiges ja, als eigenständige Institution, sag ich mal, agiert. Da sind auch nicht gerade viel mehr Betten. Das sind, ja, ist einfach ein Mangel natürlich auch da, weil so viele Menschen natürlich pro Tag irgendwie sterben. Und ja, auch das Sterben, ja, weiß ich nicht, das ist auch so ein bisschen schwer definierbarer Prozess oder eine Phase. Und dass manche Menschen halt einfach mehr Unterstützung brauchen. Aber es gibt ja auch gute ambulante Versorgungen. Aber klar ist es, ist das schwierig, vor allem weil oft die Palliativmedizin erst zu spät einsetzt. Und dann geht es wieder um den Punkt, dass ein Krankenhaus natürlich auch als Wirtschaftsunternehmen agiert und die natürlich auch irgendwo Geld verdienen wollen und müssen. Und deswegen ist das mit der Palliativmedizin zwar eigentlich eine ganz gute Sache, aber auch wieder irgendwie schwierig, finde ich, weil ja einfach in diesem ganzen kapitalistischen Bild eines Krankenhauses natürlich die Palliativmedizin, die auf dann eher begleitende und Maßnahmen setzt und nicht auf den kurativen Ansatz, wo man noch mal gut Geld mitverdienen kann, das natürlich ja einfach zur Folge hat, dass die meisten Menschen viel zu spät kommen und oder gar nicht den Platz bekommen, den sie benötigen würden. Und genau, also von daher, das ist irgendwie alles ja gar nicht so einfach, aber letztendlich hat wirklich auch jeder Mensch der die Möglichkeit auf eine Palliativstation zu kommen, also auf jeden Fall, dass wenn halt der Platz da ist. Und ich meine, in
Okay.
den letzten Jahren ist da schon auch viel in Bewegung gekommen, und es ist schon sehr flächendeckend, auch dass es Hospize, ambulante Dienste und Palliativstationen gibt, aber ja, wenn man das jetzt nochmal in Relation setzt, wie viele Menschen es hier in Deutschland gibt und wie viele Palliativstationen und Hospize, ist es dann noch, immer noch irgendwie sehr wenig.
Okay. Eine der Hauptaussagen, die ich jetzt auch so aus deinem Buch mitgenommen habe, was ich auch gelesen habe, ist, dass du ja sagst, dass dir diese Begleitung sterbender Lebensfreude gibt. Das ist ja erstmal was, also auf der einen Seite kann man es nachvollziehen, weil es natürlich eine schöne oder wie ich auch schon gesagt habe, so sinnstiftende Arbeit ist und dass man daraus ja auch einfach viel mitnimmt aus der Arbeit zusammen mit anderen Menschen. Und auf der anderen Seite würde ja wahrscheinlich auch jeder, der jetzt damit jetzt keine Berührungspunkte hat, sagen, aber das ist ja schon ein Thema, das zieht einen runter. Und das ist ja auch einfach traurig, auch so oft mitzuerleben, wie Leute, mit denen man dann so eine Connection hatte, die dann einfach sterben zu sehen. Gibt es da nicht auch Tage, wo du einfach nicht mehr kannst oder wo du dann auch denkst, oh, jetzt hätte ich auch gern mal paar Tage lang gar nichts mit dem Tod zu tun?
Ja und nein. Ich finde einfach, es gehört halt zum Leben dazu. Und diese traurigen Momente oder diese schweren oder wütenden, wo man vielleicht auch ein bisschen aggressiv ist oder ich weiß nicht was, das ist ja alles irgendwie ein Teil von uns. Und ich glaube, wir sind in unserer Gesellschaft sehr gut geworden, diese Gefühle zu unterdrücken und einfach wegzuschieben. Aber die kommen irgendwann und die zeigen sich irgendwann auch im Ausbruch von irgendwelchen Krankheiten. Und ich lese gerade irgendwie ein super interessantes Buch, auch wo wirklich verschiedene Studien auch gezeigt haben, dass zum Beispiel die Unterdrückung von Wut wirklich dazu führt, dass auch Krebserkrankungen ausbrechen können. Also das ist natürlich irgendwie in einem komplexen Gefüge, aber wenn wir Emotionen wegdrücken, dann ist das nicht unbedingt gut. Und ich habe vor allem auch durch die Begleitung auf Palliativstationen im Hospiz auch gelernt, diese Gefühle, die ich da auch habe, nicht einfach wegzudrücken, sondern dass die auf jeden Fall auch eine Berechtigung haben, ganz allgemein, egal wie es mir jetzt geht, außerhalb auch von Palliativ und Hospiz. Ja, und dass es auch einfach dazugehört, dass es ein Irrglaube ist, dass wir unendlich leben können und das ist, glaube ich, der Punkt, wo ich mich immer wieder ranwage. Aber ich habe jetzt auch irgendwie den zweiten Teil deiner Frage vergessen. Es ist
Ob es
echt.
nicht auch, kein Problem, ob es nicht auch Tage gibt, wo du denkst, du hättest gerne mal eine Pause und
Ach
dich
ja,
lieber
genau.
akut mit dem Tod beschäftigen.
Ja, genau. Ich weiß nicht, also irgendwie, ich denke mir auch manchmal, boah, ja, jetzt ist irgendwie vielleicht mal genug und dann erwischt mich das Thema doch wieder, aber in einer anderen Form. Also wenn ich jetzt zum Beispiel am Sonntag war ich jetzt im Hospiz und dann habe ich am nächsten Tag aber wieder irgendwie so Interviewanfragen oder so, weißt du? Und dann rede ich ja auch wieder irgendwie über den Tod. Also irgendwie sind das halt verschiedene Formen, über die ich mich mit diesem Thema immer wieder konfrontiere und ich werde davon aber auch nicht müde. Also egal, ob ich jetzt an einem neuen Buch schreibe oder darüber rede oder selber in der Begleitung bin. Das sind ja dann alles immer wieder unterschiedliche Möglichkeiten, mich dem Thema zu nähern. Und deswegen wird mir das eigentlich gar nicht zu viel, sondern ja, ich mache das total gerne. Und das ist irgendwie mein Thema, so wie andere Menschen andere Themen haben. Aber das ist ja so endlos auch einfach. Also es gibt ja so viele Abstufungen und Bereiche, die da zusammenführen, wie zum Beispiel auch so Gefühle und Krankheiten. So. Das finde ich auch total interessant, hat ja auch irgendwas mit dem Thema Endlichkeit und Sterben und Tod zu tun. Deswegen, nö, mir wird es eigentlich gar nicht so schwer.
Ich finde das total faszinierend, weil ich habe mich das schon immer total oft gefragt. Also ich bin so dankbar, dass es Menschen gibt, die auch in solchen schweren Situationen gut mit anderen umgehen können. Also wenn ich mir zum Beispiel auch Ärzte angucke, die ja versuchen, Sterbende zu heilen oder auch, sei es Polizisten und Polizistinnen, die die Nachricht überbringen, dass jemand gestorben ist. Das sind ja alles Sachen, die auch sehr schwere Berufe sind und wo ich mir immer denke, so, ich glaube, ich könnte das einfach nicht. Ich wäre da, glaube ich, in den Situationen nicht stark genug dafür, nicht die ganze Zeit in Tränen auszubrechen und diese Trauer selbst so aufzusaugen. Also da habe ich mich immer gefragt, ob man nicht ein bestimmter Typ sein muss, für eine solche Arbeit, dass man das nicht so sehr immer an sich heranlässt.
Also ich glaube, es ist so diese professionelle Nähe, die man braucht. Also so sehe ich das auf jeden Fall. Also das ist so, das sind so viele Punkte, die gerade in meinem Kopf aufploppen. Also ich habe total oft das Gefühl, dass Ärztinnen und auch Polizistinnen so gar nicht richtig geschult werden, dafür solche Botschaften zu übermitteln. Auch im Medizinstudium hat Palliativmedizin zum Beispiel irgendwie einen ganz geringen Anteil, wo ich mir denke, so, ich finde, das ist eigentlich die Basis irgendwie von allem, dieser wertschätzende Umgang mit Menschen und nicht nur eben auf die körperlichen Bedürfnisse ausgerichtet, sondern wirklich ganzheitlich. Und das fehlt auf anderen Stationen extrem und auch im Umgang oder mit schlechten Nachrichten oder ne, solche Sachen zu überbringen, da habe ich das Gefühl, da werden die Menschen selbst sehr schlecht oder gar nicht geschult und bekommen teilweise vielleicht auch gar nicht mal den Support oder so eine Supervision, wie sie vielleicht auch benötigen würden. Oder beziehungsweise ist man dann so schnell in dem Alltag und sagt dann, ach ja, kein Stress, brauche ich jetzt eigentlich nicht oder so. Also man tut das auch so ein bisschen ab, so diese Hilfe auch anzunehmen. Und ich merke in meinen Begleitungen, dass ich diese Nähe auch unbedingt brauche. Also es ist eher die professionelle Nähe als die professionelle Distanz, sage ich mal, weil auch nur wenn ich mich in diesen Momenten verletzlich zeige, kann ja auch was entstehen an Begegnungen. Und ansonsten ist das ja so, als ob so eine Wand zwischen mir und dem Menschen aufgebaut ist, weil ich auch nichts zulasse. Und natürlich berührt mich die Geschichte und all das, was diesen Menschen ausmacht, und mache es aber trotzdem nicht zu meiner Geschichte. Und bin aber trotzdem ganz präsent in dem Moment bei dem Menschen und schenke dem meinen absoluten Fokus so. Und ich glaube, darum geht es. Und darum geht es in der Sterbebegleitung, aber auch wenn wir im Leben Menschen begleiten und einfach füreinander da sein wollen, dann geht es darum, auch wirklich dem Menschen im Hier und Jetzt zu begegnen und nicht schon irgendwie ja, wieder an tausend andere Sachen zu denken, sondern wirklich ganz präsent zu sein und dem Menschen die vollste Aufmerksamkeit zu schenken. Und ja, dazu gehört es auch einfach, sich verletzlich zu zeigen. Und was ich gemerkt habe, ist, glaube ich, dass dieser Raum da zwischen mir und dem sterbenden Menschen passieren darf, dass ich mich auch verletzlich zeigen kann, weil es ein Raum ist, wo einer den anderen nicht kaputt machen will, irgendwie durch irgendwelche Ego-Gedanken oder so eine Ellenbogengesellschaft, die wir ja auch irgendwie sind. Also das ist so ein Raum, wo alles irgendwie sein darf. Und ich glaube, das ist die große, oder ja, das ist die große Kunst in der Begleitung, auch einfach Dinge geschehen zu lassen.
Du hast in deinem Buch auch einen Satz geschrieben, über den ich länger nachdenken musste. Da schreibst du, erst wenn ich mich mit meinem eigenen Sterben auseinandergesetzt habe, kann ich auch andere Menschen begleiten. Ich denke, da steckt sehr viel Wahres dahinter. Ich habe mich dann nur gefragt, was bedeutet das genau, mich mit meinem eigenen Sterben auseinanderzusetzen? Weil ich glaube, viele stellen sich dann darunter eher sowas vor, wie sich mit den bürokratischen Sachen auseinanderzusetzen. Also eine Patientenverfügung zum Beispiel zu machen oder sich zu fragen, naja, wie wird meine Beerdigung aussehen, was wird da für ein Song gespielt oder vielleicht auch so ein bisschen witzig darüber zu reden, wie das Ganze aussehen wird. Aber so richtig in der Essenz zu begreifen, was das eigene Sterben bedeutet, das ist, glaube ich, so die Krux, die den meisten Leuten, ich glaube, mir persönlich auch sehr schwer fällt, das wirklich zu verinnerlichen. Ja, dass es eben über dieses Oberflächliche dann doch irgendwie hinausgeht.
Ja, total. Aber ich meine, da fängt es ja auch an. Also sage ich mal, sich vielleicht auch erstmal mit diesen greifbareren Sachen, wo wir auch selber eine Kontrolle haben, damit auseinanderzusetzen, also eine Patientenverfügung aufzusetzen, Vorsorgevollmacht, irgendwie mit der Familie, mit FreundInnen, sich eine gemütliche Atmosphäre zu schaffen und dann über die Beerdigung, über das Sterben irgendwie zu reden, zu philosophieren, nachzudenken. Und man dann auf einmal merkt, so, boah, ich bin mit diesen ganzen Gedanken, mit Ängsten, Wünschen, Hoffnungen, so, da bin ich nicht alleine, sondern das beschäftigt irgendwo jeden. Und was ich so interessant finde, also ich habe es in den letzten Wochen auch vermehrt irgendwie Vorträge in Schulen gehalten. Und was da entsteht, das ist unglaublich. Und ich mir denke, boah, Kinder sind sowieso die weisesten Wesen überhaupt. Aber wie die auch schon mit dem Tod und mit dem Sterben konfrontiert wurden. Und wir sprechen das denen dann irgendwie immer ab oder wir reden nicht drüber. Und da ist so ein Bedürfnis da. Und das merke ich einfach immer wieder, wenn ich oder wenn irgendjemand anderes halt diesen Raum öffnet für ein Thema, und bei mir ist es jetzt halt irgendwie die Sterbebegleitung und so, dann kommt da so viel. Und das zeigt einfach nur ein ganz großes Bedürfnis unserer Gesellschaft, sich mit dem Thema viel mehr auseinanderzusetzen, egal auf was für einer Ebene, egal, also ich finde, es ist einfach dann, egal welche Form das dann findet, es ist einfach nur wichtig, in Kontakt darüber zu kommen. Und ja, weil das ja uns alle auch irgendwo verbindet und auch Ängste nehmen kann, wenn man einfach darüber ins Gespräch kommt und Erfahrungen austauscht. Und ja, weil wir, glaube ich, schon sehr oft einfach mit unserer eigenen Endlichkeit konfrontiert wurden oder mit der von anderen und es dann auch einfach wieder wegdrücken. Und das hat aber auf jeden Fall eine Berechtigung, auch da zu sein, all die Teile auch unseres Lebens.
Ja, und du willst ja auch mit deinem Buch so dazu beitragen, dass der Tod enttabuisiert wird. Und das ist sowas, das habe ich schon recht oft gehört, dass so oft von diesem Tabuthema Tod gesprochen wird. Und da tue ich mich persönlich immer so ein bisschen schwer, weil, also ich muss dir jetzt auch zwar zustimmen, das finde ich, es wird wenig darüber geredet und viele Leute wissen auch nicht, wie sie darüber reden. Ich persönlich auch manchmal nicht. Aber ich finde, das ist nochmal so ein, ich störe mich so ein bisschen an diesem Wort Tabu, weil ich finde, Tabu ist für mich immer sowas, was eher so zeigt, dass ein Thema zum Beispiel schambehaftet ist, dass Leute zum Beispiel nicht über ihre Sexualität reden wollen, zum Beispiel. Während so beim Tod ist ja eher sowas, wo man sich jetzt nicht unbedingt schämt, aber es ist, ja, man weiß einfach, es ist nochmal, verdammt nochmal traurig, wenn man sich zum Beispiel vorstellt, dass der eigene Partner mal sterben wird und man deswegen ja einfach meidet, dann darüber zu reden, weil man weiß, ne, man kommt dann einfach in eine traurige Stimmung und deswegen schiebe ich es erstmal vor mir weg. Also es ist ja eher, ist vielleicht auch eher die Angst davor, traurig zu sein, Gefühle zu zeigen. Vielleicht ist es eher das, also da hadere ich immer so ein bisschen mit diesem
Ja.
Tabuthema irgendwie.
Ja, ich glaube, es ist einfach einfach gesagt und jeder weiß so, klar, Tabutod so. Aber ich sehe das ganz genauso wie du, dass dir auch eigentlich diese oder unsere Urangst diese Todesangst ist. Also von, das ist so die, das ist so der Kern irgendwie und davon geht irgendwie ganz viel aus. Und ja, ich finde so, ist auch irgendwie schwierig zu sagen, so den Tod zu enttabuisieren, aber oft habe ich das Gefühl, das ist dann für Menschen irgendwie besser greifbar. Aber ja, ideal ist es auf jeden Fall nicht und es ist eher die Angst vor diesem Thema und auch die große Unsicherheit, wie andere Menschen dann auf einen reagieren, wenn man dieses Thema anspricht. Und oft, ne, so senkt man den Kopf und der Blick geht nach unten und man nimmt irgendwie so eine Schutzhaltung irgendwie ein. Also ich finde so, da zeigt sich ja auch ganz viel in der Körperhaltung, wie Menschen dann mit diesem Thema auch umgehen. Und ja, es ist auf jeden Fall viel, viel mehr die Angst und aber halt auch, glaube ich, diese Angst davor, nicht die Kontrolle zu haben, weil wir versuchen ja auch irgendwie im Leben, im Sterben immer die Kontrolle zu haben und wir haben die dann aber nicht. Also ich glaube, diese Angst vielleicht auch vor Kontrollverlust und nicht zu wissen, was kommt. Wir würden das ja auch alles immer so gerne wissen, aber ne, niemand kann sagen, was nach dem Sterben, im Tod dann passieren wird.
Du hast ja gerade auch schon angesprochen, dass du auch so fasziniert davon bist, dass Kinder oft auch so einen ganz anderen Blick auf den Tod und auf Trauer haben. Und wir werden ja alle wahrscheinlich schon auch als Kinder früh geprägt davon, wie wir den Tod sehen und wie wir damit umgehen sollen. Du hast auch in deinem Buch geschrieben, dass eben Kinder, die dann schon so sehr früh vorgelebt bekommen, dass der Tod so was Grausames und Schmerzhaftes ist, dass das dann oft auch so bleibt, weil sie es nicht anders kennen. Wie würdest du denn empfehlen, sollte man mit Kindern über den Tod reden, ohne es halt auch zu sehr zu verharmlosen und so zu tun, als ja, wäre das jetzt was total Schönes, was da passiert?
Ich würde, also ich würde mit denen ganz offen, ganz normal reden. Also mit Kindern kann man ganz normal reden über alle Dinge. Und das Interessante ist auch, dass Kinder, also die haben dann eine Frage, weiß ich nicht, so, warum ist jetzt diese Amsel hier tot oder warum ist Opa gestorben oder ich habe gar keine Ahnung, irgendwas. Es wird immer irgendwas auftauchen, weil Kinder vor allem in dem Alter, also in so einem jungen Alter, so Grundschule oder so, dieses Thema natürlich auch extrem dann auch beschäftigt. Und ich merke ganz oft, dass es die eigene Angst und Unsicherheit der Eltern oder der Erwachsenen vor allem ist, damit irgendwie umzugehen und eine passende Antwort zu finden. Und ich glaube, man denkt dann viel zu lange darauf herum, eine richtige Antwort zu geben und dann hat das Kind das vielleicht schon wieder vergessen. Also das weiß ich nicht. Und wenn man es auch nicht weiß, also wenn man auch sagt so, boah, du, das kann ich dir jetzt irgendwie gar nicht sagen, dann ist das auch okay. Aber ich glaube, es ist einfach wichtig, den Kindern ihre Fragen ganz offen und wahrheitsgemäß zu beantworten und das nicht irgendwie zu beschönigen mit irgendwelchen Metaphern oder so, sondern einfach sagen, wie es ist. Und was ich so schön fand, ich war zum Beispiel jetzt eben letzte Woche in einer fünften Klasse auch und dann haben die erstmal so ein bisschen gerätselt, ja, was ich mache und sind dann tatsächlich auch darauf gekommen, dass ich in diesem Themengebiet irgendwie halt arbeite und so. Und dann hat sich auf einmal ein kleiner Junge gemeldet und gesagt irgendwie, dass halt sein Opa gestorben ist. Und auf einmal haben ganz viele Kinder sich gemeldet und gesagt, so ja, bei mir auch. Und dann haben die angefangen auch zu weinen. Aber irgendwie hat es sowas, gar nicht was Erdrückendes gehabt, sondern etwas sehr Befreiendes. Und es war ganz schön krass eigentlich zu sehen, was das losgetreten hat. Aber was für ein unheimliches Geschenk das auch ist, dass vor allem auch Kinder noch so frei sind und nicht so zusammengepresst von unserer Gesellschaft und so befangen. Und die wollen einfach von diesen großen Fragen hören. Das beschäftigt die auch. Es wäre ein Irrglaube zu sagen, nur Kinder können noch nicht so weit denken oder so. Es ist unglaublich, was da passiert, wenn wir Kindern auf Augenhöhe begegnen.
Ja, da stimme ich dir auch voll zu. Ich finde auch irgendwie, dass Kinder oft irgendwie auch schon zu sehr vor diesem Thema abgeschirmt werden. Dabei können ja auch schon sehr, sehr junge Kinder damit ganz persönlich konfrontiert werden. Also ich hatte auch als Kind in meinem engen Familienkreis einen Todesfall miterlebt und da wurde leider nicht so viel gesprochen. Und was mir dann damals doch irgendwie sehr viel Kraft gegeben hat, waren einfach diese Disney-Filme, wo ja oft auch wichtige Charaktere sterben, also wie zum Beispiel König der Löwen
Ja.
oder bei Bambi stirbt ja auch jemand.
Ja, die
Das fand
Mutter
ich damals
sogar, die
sehr
Mutter
berührend.
stirbt da.
Ja, genau. Und ich finde das eigentlich sehr gut und war dann immer so erschrocken, dass dann wiederum jetzt so Gleichaltrige sagen, dass sie das ganz schlimm finden und wie konnte man sowas Kindern zeigen. Aber es ist ja eben einfach Teil des Lebens und ich fand das damals irgendwie ganz gut, dass ich so wenigstens irgendwas hatte, was mir das so ein bisschen erklärt hat.
Ja, krass. Ja, und ich glaube auch unterbewusst, ne? So bei König der Löwen ist das ja mit The Circle of Life und dann stirbt eben der König auch und dann kommt halt der neue König, der dann irgendwie so heranwächst, ne? Und ja, irgendwie ist das einfach der Kreislauf des Lebens. War natürlich auch irgendwie so ein bisschen dramatisch und auch sehr traurig, aber auf der anderen Seite hat man ja auch während des Films an irgendwelchen Stellen dann auch wieder gelacht oder so. Also ich finde, das zeigt ja auch so, es darf irgendwie auch alles sein, so die Traurigkeit oder Wut, die gehört ja genauso zu uns dazu wie Freude. Also,
Ja.
genau.
Was ich auch ganz interessant fand, du hast ja nicht nur in Deutschland Erfahrungen gesammelt, sondern auch schon in Südafrika gearbeitet. Kannst du da so einen Vergleich ziehen, wie dort mit dem Thema umgegangen wird? Und hast du da dann gemerkt, ach, die gehen ganz anders mit dem Thema Tod und Sterben um als wir?
Ja, also der Tod ist auf jeden Fall in Südafrika oder in der Stadt, wo ich gearbeitet habe, in dem Hospiz, ist auf jeden Fall sehr, sehr viel präsenter. Also der wird halt auch nicht so institutionalisiert und weggeschoben, sondern er ist halt auch einfach so präsent und da, weil auch daheim so viel gestorben wird. Also es sind ja wirklich dann diese Großfamilien, die unter einem Dach irgendwie wohnen oder in mehreren Baracken. Und da ist das so alltäglich, da passiert das halt alles irgendwie zu Hause, aber halt unter nicht so wirklich angenehmen Bedingungen. Die Menschen sind da halt sehr, sehr arm, und trotzdem haben die eine Lebensfreude und sind so offen. Und auch als ich dann da immer ankam, wenn wir in die Townships gefahren sind, die haben sich einfach auch so gefreut und die waren so voll präsent und manchmal habe ich das Gefühl so, oder vor allem als ich dann zurück nach Deutschland gekommen bin, habe ich so lange gebraucht, um wieder in Deutschland anzukommen, weil mir diese Grummeligkeit und diese gehetzten Blicke und Menschen einfach so auf den Keks gingen und ich mir gedacht habe, boah, ich möchte sofort wieder zurück eigentlich. Und als ich da im Hospiz in Südafrika war, da waren halt Menschen, die gesagt haben, boah, so gut wie hier jetzt in dem Hospiz ging es uns in unserem Leben noch nicht. Wir bekommen dreimal am Tag warmes Essen. Es wird sich um uns gekümmert, wir werden gut versorgt und gewaschen, haben ein sauberes Bett und das ist wie ein Paradies hier. Und genau, und dadurch war es auch wirklich so, dass der Tod für die Menschen dort oder ja, auch die Beerdigung dann einfach größer gefeiert wird als jede Hochzeit. Also das ist auch ein tagelanges Fest und da wird eigentlich auch das Leben einfach sehr viel stärker gefeiert, sehr viel getrunken, sehr viel gegessen. Die ganze Familie, die sind ja oft sehr riesig, diese Familien dort, werden eingeladen und das steht ja schon im krassen Gegensatz dazu, wie wir in Deutschland das zelebrieren.
Ja, das stimmt. Ich habe mich auch gefragt, jetzt die letzten Jahre durch die Corona-Pandemie waren ja auch so Begriffe wie die Todeszahlen waren ja auch täglich in den Nachrichten und auf einmal wurde sich viel mehr mit Krankheit und vielleicht auch dem möglichen eigenen Tod durch Krankheit, haben sich viele auch mehr beschäftigt und haben da vielleicht auch mehr Angst auf einmal vor dem Tod bekommen oder vor dem von älteren Mitmenschen. Glaubst du, dass diese Krise, hat die in deinen Augen nochmal irgendwie offenbart, wie wir mit dem Tod umgehen oder hat die was verändert?
Also ich finde, auch als Corona kam und man nur noch diese Zahlen gesehen hat und diese Betten und die Särge, die übereinander gestapelt waren, also ich habe das Gefühl, die Medien haben einfach ihre Verantwortung irgendwie nicht erfüllt. Also, ne, da wurden Bilder gezeigt und es wurde einfach Panik gemacht und das fand ich alles sehr, sehr grausam, weil ich einfach gemerkt habe, dass die Menschen natürlich jetzt stärker mit dem Tod und so konfrontiert wurden, aber auf keine gute Art und Weise. Also es wurde einfach viel Panik verbreitet und Angst geschürt. Und das ist nicht unbedingt die Art und Weise, wie das hätte passieren dürfen. Und deswegen glaube ich, ist das Thema auf jeden Fall sehr viel präsenter geworden, aber es ist sehr viel stärker noch mit Angst besetzt, obwohl das viel stärker in unser Bewusstsein gerückt ist. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, es hat uns noch mehr weggebracht von uns selber.
Ja, schade. Ja, wir kommen jetzt auch schon langsam zum Ende. Es gibt noch ein Thema, worüber wir gar nicht gesprochen haben. Und zwar bist du ja in Anführungszeichen nicht nur Sterbe- und Trauerbegleiterin, sondern beschäftigst dich auch aus wissenschaftlicher Sicht mit dem Thema Sterben. Du bist ja an der Uni Regensburg tätig und hast da den Studiengang Perimortale Wissenschaft mit aufgebaut. Ich habe davon noch nie gehört. Ich weiß nicht, ob das der einzige Studiengang über eine Art so ist in Deutschland. Kannst du vielleicht noch mal kurz erklären, worum es da geht? Vielleicht auch für alle, die sich auch dafür interessieren. Genau, was wird da genau unterrichtet und woran wird da geforscht?
Genau das muss ich jetzt noch kurz sagen, dass ich nicht mehr in Regensburg lebe und arbeite, sondern dass ich im Juni letzten Jahres meinen Job dort nach 2,5 Jahren gekündigt habe und jetzt eben freiberuflich als Autorin und auch als Presenterin für den WDR-Instagram-Kanal 21 Gramm zum Beispiel auch irgendwie arbeite und eben ganz viele verschiedene Projekte mache, aber trotzdem auch meine Doktorarbeit jetzt irgendwie weiterschreibe. Aber in Regensburg selber bin ich nicht mehr. Ich habe aber, wie du das richtig gesagt hast, den mit aufgebaut und mitentwickelt und dort auch dann noch gelehrt. Und wir haben eben versucht, oder dieses Thema ganz interdisziplinär anzugehen. Also wir haben halt verschiedene Fachrichtungen mit reingeholt und genau nicht nur irgendwie ganz klassisch irgendwie die Palliativmedizin oder die Theologie und Rechtswissenschaften und so, sondern genau, ich habe zum Beispiel auch dann über ja, so die mediale Verbreitung auch, ne? Der Tod ist ja auch in den Medien irgendwie ständig präsent oder in Literatur, in Kunst und in Musik und darüber haben wir ganz viel gesprochen und so. Und deswegen war eigentlich oder ist der Ansatz nach wie vor, das möglichst interdisziplinär zu gestalten und die Menschen da irgendwie abzuholen, weil das Thema ja natürlich nicht nur irgendwie in der Medizin oder in der Theologie zu finden ist, sondern einfach überall. Und das ist ja auch irgendwie das Interessante, dass das Thema unser ganzes Leben irgendwie durchzieht und wir ständig irgendwie damit so angepiekt werden. Das aber auch einfach, glaube ich, gar nicht mehr irgendwie auch als Schutzmechanismus gar nicht mehr sehen oder gar nicht mehr wahrnehmen können.
Ja, super spannend. Ich kann auch nur wirklich jedem unserer Hörenden empfehlen, auch mal in dein Buch reinzulesen. Den Link findet ihr dazu auch in der Beschreibung. Das ist wirklich ein tolles Buch. Also ich musste auch öfters mal weglegen, weil es mich dann doch so ein bisschen auch manchmal zum Weinen gebracht hat. Es ist aber in so lauter kleine Kapitelchen unterteilt. Man kann da immer mal so reinlesen. Also es liest sich sehr gut und schnell. Ja, und ist auf jeden Fall ein wichtiges Thema, mit dem wir uns alle wirklich mehr befassen sollten. Ja, dann danke ich dir für das schöne Gespräch
Ja, sehr gut.
und wünsche dir noch einen schönen Tag.
Wünsche ich dir auch, liebe Nina.
Tschüss.
Tschüss.